SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. Die FDP stimmt Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zu. Deutschland wird demnächst also möglicherweise erstmals von einer Ampel regiert. Wir kommentieren. Der ehemalige amerikanische Außenminister Colin Powell ist tot, zwar auch gerade in den Nachrichten. Wir erinnern an Höhen und Tiefen seiner Amtszeit. Und im SWR 2 Tagesgespräch fragen wir den Antisemitismusbeauftragten des Europarats danach, warum während der Corona-Pandemie Feindlichkeiten gegen Juden und Muslime zugenommen haben. Jetzt ist es 6:15. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Ja, jetzt sind alle komplett. Heute hat auch die FDP Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zugestimmt. FDP-Chef Lindner sagte dazu in Berlin:
Wir sehen Chancen. Wir sehen aber auch Herausforderungen in der aktuellen politischen Konstellation. Am Ende einer intensiven Beratung haben wir uns aber einstimmig in diesem sehr großen Gremium, haben wir uns einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen. Deutschland braucht eine stabile Regierung. Deutschland darf nicht führungslos sein. Deutschland benötigt eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Und dafür soll die Ampel sorgen. Wenn die Koalitionsverhandlungen starten, ist es erklärtes Ziel aller drei Parteien, bis Weihnachten eine Regierung auf die Beine zu stellen. Grundlage der kommenden Verhandlungen ist das Sondierungspapier, das am Freitag vorgestellt wurde. Beim Wahlverlierer bei der Union hat es ein unterschiedliches Echo gefunden. Armin Laschet und Friedrich Merz honorierten die Vorhaben. CDU-Fraktionschef Brinkhaus sprach am Wochenende dagegen von, Zitat, der strammsten Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben. Dazu meinte Lindner heute:
Das Ergebnis der Bundestagswahl bedeutet keinen Linksruck in Deutschland. Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl kann niemand ableiten, dass die Wählerinnen und Wähler für eine deutliche Verschiebung der politischen Koordinaten nach links votiert hätten. Ich bin sicher, das wissen auch unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Deshalb kann und deshalb muss eine mögliche Ampelkoalition auch eine Regierung der Mitte begründen. Dafür ist die FDP der Garant. Ausdrücklich wollen wir auch die Anliegen der Wählerinnen und Wähler der Unionsparteien mit im Blick behalten,
sagt FDP-Chef Lindner. Die Ampel ist heute also ein Stück näher gerückt. Und wer dann da Gewinner und Verlierer sein könnte, das fragt sich jetzt schon Hans-Joachim Viehweger in seinem Kommentar.
Sie habe das Gefühl, die FDP sei die große Gewinnerin der Wahl. So kommentierte eine Grünen-Politikerin das Ergebnis der Sondierungsgespräche beim Länderrat ihrer Partei am Sonntag. Auch viele Beobachter aus Medien- und Politikwissenschaft haben sich beim Lesen der 12 Seiten gefragt, bei welchen Themen denn eigentlich die Liberalen Zumutungen verkraften müssen. Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als habe die FDP in den Dreiergesprächen viel rausgeholt. Keine Steuererhöhungen, keine übermäßige Verschuldung, kein Tempolimit auf Autobahnen. Und der Mindestlohn von 12 Euro kommt zwar, aber anschließend soll wieder, wie von der FDP gewünscht, die bestehende Kommission aus Vertretern der Tarifparteien und von Wissenschaftlern über die Höhe des Mindestlohns entscheiden. Als Partei, die quasi aus dem anderen Lager in die Ampelkoalition geholt werden musste, konnte die FDP offenbar einige ihrer Anliegen durchsetzen. Selbst bei der Rente, bei der SPD und Grüne ohne Rücksicht auf die langfristige Finanzierbarkeit das bisherige Mindestrentenniveau garantieren wollen und Einschnitte rigoros ablehnen, können die Liberalen zumindest darauf verweisen, dass sie den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung erreichen konnten, der freilich auch erstmal zusätzliche Milliarden aus dem Bundeshaushalt kosten soll. Und damit sind wir beim Problem, dem Problem des Sondierungspapiers, das aber vor allem ein Problem der FDP ist. Die Finanzierung der geplanten milliardenschweren Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und anderes mehr bleibt im gemeinsamen Papier sehr vage. Insofern kommt es stark darauf an, wer künftig das Finanzministerium leitet. FDP-Chef Christian Lindner oder Robert Habeck von den Grünen. Hier muss die FDP punkten, um wirklich erfolgreich zu sein. Denn bei den anderen Themen hat sie zwar aus ihrer Sicht Schlimmeres verhindert, aber sie braucht das Finanzministerium, um auch im positiven Sinn gestalten zu können, um ihr Anliegen einer Regierung der Mitte durchzusetzen. Dafür braucht es einen Minister, der Anstöße zu einer steuerlichen Entlastung von Bürgern und Unternehmen gibt, der dazu beiträgt, dass Europa nicht weiter den Weg in die Schuldenunion geht und sich damit selbst gefährdet. Nur wenn Christian Lindner hier standhaft bleibt, kann die FDP wirklich als Gewinnerin der Ampelkoalition gelten. Ausgemacht ist das aber noch nicht.
Der Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger. An der deutsch-polnischen Grenze braut sich seit geraumer Zeit etwas zusammen, genauer gesagt seit dem Frühjahr. Da hatte der belarussische Machthaber Lukaschenko angekündigt, seine Regierung werde Flüchtlinge unbehelligt Richtung EU ziehen lassen. Lukaschenko reagierte damit auf EU-Sanktionen gegen sein Land. Seither gibt es eine neue Fluchtroute von Belarus Richtung Polen nach Deutschland. Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben seit August etwa 4.300 Menschen aufgegriffen, die illegal nach Deutschland einreisen wollten. Nun hat die Bundespolizeigewerkschaft Bundesinnenminister Seehofer um Hilfe gebeten. André Seifert berichtet.
Wird es an der deutsch-polnischen Grenze bald wieder Kontrollen geben? Werden Autos an den Übergängen angehalten und durchsucht? Der Chef der Bundespolizei, Dieter Roman, lässt die Antworten auf diese Fragen offen.
Das ist eine rein politische Entscheidung. Wir haben mit Herrn Minister Seehofer darüber letzte Woche intensiv diskutiert, auch über andere Maßnahmen.
Grenzkontrollen, ja oder nein, darüber müsse am Ende das Bundeskabinett entscheiden, so Dieter Roman. Das trifft sich am Mittwoch. Ausschlaggebend wird dann sein, wie sich Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, positioniert. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat sich der Minister in der Frage aber noch nicht festgelegt. Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei gibt zu bedenken.
Wir haben viele tausend Menschen, die täglich von Polen oder nach Polen zum Arbeiten pendeln. Wir haben eine enorme Anzahl an Lieferverkehr, der über die Grenzen tagtäglich geht. Und wir haben natürlich auch die touristischen Überfahrungen der Grenzen. All das muss man in den Gegensatz bringen zu der Einführung von Grenzkontrollen.
Vor allem Flüchtlinge aus Syrien, Jemen, Afghanistan und Irak kommen zurzeit über Belarus und Polen nach Ostdeutschland. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes lässt sie der belarussische Diktator Lukaschenko mit Charterflügen ins eigene Land bringen und dann zur polnischen EU-Außengrenze fahren. Die steigende Zahl von Flüchtlingen wird mittlerweile von der Bundesregierung als Problem gesehen. Die Situation werde intensiv beobachtet, sagte heute Regierungssprecher Steffen Seibert. Jedoch die Grundhaltung der Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage habe sich nicht geändert.
Man muss auch vielleicht noch mal sagen, es ist ein erhöhtes Aufkommen seit August, aber wir sind ja in keiner Weise in einer Situation wie 2015, was mancher so anklingen lässt.
Das hört sich eher nach einer Ablehnung von Kontrollen an. Jedoch konkret zur Frage der Grenzkontrollen äußerte sich Seibert nicht. Die beiden Gewerkschaften sind in der Frage übrigens zerstritten. Die kleinere Polizeigewerkschaft plädiert für Kontrollen, sonst drohe der Kollaps an der deutsch-polnischen Grenze, schrieb die Gewerkschaft in einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer. Ganz anders denkt man dagegen bei der Gewerkschaft der Polizei, in der der größere Teil der Bundespolizisten organisiert ist. Grenzkontrollen seien das letzte Mittel, so Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei.
Denn wir haben in einem sehr langen Prozess die Reisefreiheit, das Weg von den Schlagbäumen erreicht und das ist auch gut so.
Polen hat inzwischen an der Grenze zu Belarus einen Zaun gebaut. Der könnte die Zahl der Flüchtlinge nun zum Sinken bringen, jedoch auch die humanitäre Situation verschärfen. Bislang starben an der Grenze Polen-Belarus 7 Flüchtlinge.
Und das Thema steht heute oder stand heute auch auf der Tagesordnung der EU-Außenminister. Stefan Überbach hat das Treffen für uns beobachtet. Herr Überbach, wie reagieren die EU-Außenminister denn auf die Lage im polnisch-deutschen Grenzgebiet? Sehen Sie Handlungsbedarf?
Also es geht aus Sicht der EU zunächst mal um die Außengrenzen der Europäischen Union zu Belarus, in Polen, in Lettland, in Litauen. Wenn dort weniger Migranten ankommen, dann reisen auch weniger weiter Richtung Westen, zum Beispiel in Richtung Deutschland. Und darum will die EU jetzt vor allem möglichst verhindern, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko auch weiterhin Menschen aus Nordafrika und dem Mittleren Osten ganz gezielt nach Minsk einfliegen lässt, um sie dann an die Grenzen zur EU zu bringen. Da muss aus Sicht der europäischen Außenminister jetzt zweierlei passieren. Erstens, in Verhandlungen mit den Ländern, wo die Flugzeuge starten, erreichen, dass eben möglichst keine Flüge mehr Richtung Belarus stattfinden. Mit dem Irak etwa gibt es so eine Vereinbarung schon. Und dann Punkt zwei, Sanktionen gegen die Airlines und die Reisebüros, über die solche Flüge organisiert werden. Das bedeutet, der Sanktionskatalog, den es gegen das Regime in Belarus schon gibt, der wird jetzt um den Tatbestand des Menschenschmuggels erweitert.
Sie haben es angesprochen, Bundesaußenminister Maas hat das vorgeschlagen, Fluggesellschaften zu sanktionieren, die sich an illegaler Migration beteiligen. Nun dürfen belarussische Flieger seit Mai ja schon gar nicht mehr in den europäischen Luftraum, aber Airlines der EU verleihen sozusagen Flugzeuge an Belarus. Wird die EU denn so einen Schritt gegen ihre eigenen Gesellschaften befürworten?
Ja, darüber ist man sich weitgehend einig, denn es kann ja nicht sein, so war heute hier in Luxemburg jedenfalls von mehreren Seiten zu hören, dass da europäische Unternehmen womöglich noch Geld verdienen mit dem Leid der Menschen, die von Lukaschenko mit dem falschen Versprechen angelockt wurden, dass sie über Belarus ganz einfach in die EU einreisen können. Die Außenminister haben im Visier aber zunächst mal die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia. Die soll keine technische Unterstützung mehr bekommen, von internationalen Anschlussflügen abgeschnitten werden. Es könnten auf der Sanktionsliste aber auch Reiseveranstalter landen, die den Migranten teure Tickets verkaufen. Da ist von 5.000, 6.000 Euro pro Ticket die Rede. Und dann geht es in der Tat auch darum, dass viele dieser Flüge mit geleasten Maschinen abgewickelt werden. Und diese Anmietung von Flugzeugen, die läuft häufig über Irland. Die Verträge wurden zum Teil schon vor Jahren geschlossen, als Belarus noch ein völlig normaler Handelspartner war. Und deshalb warnt dann auch der irische Außenminister Simon Coveney vor rechtlichen Problemen, falls auch bereits bestehende Leasingvereinbarungen mit Sanktionen belegt werden sollten. Neue Mietgeschäfte mit belarussischen Unternehmen, aber darüber sind sich hier alle einig, neue Geschäfte soll es nicht geben.
Herr Überbach, Sie haben vorhin die Außengrenzen der EU genannt. Da ist die EU ja letztlich doppelt in der Bredouille, Belarus auf der einen und das eigene Mitglied Polen auf der anderen Seite. Und Polen schiebt an seiner Grenze zu Belarus Flüchtlinge gewaltsam zurück. Das Parlament hat diese Pushbacks legalisiert. Das kann die EU ja eigentlich auch nicht gutheißen.
Und das tut sie auch nicht. Jedenfalls mehrheitlich ist das so. An den Zurückweisungen, wie es im Bürokratendeutsch heißt, gibt es sehr scharfe Kritik. Das gilt nicht nur für die polnische Regierung, es gilt auch für Griechenland oder für Kroatien. Da hatte die ARD ja zuletzt aufgedeckt, wie gewaltsam Grenzschützer gegen Migranten vorgehen. Und der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, der hat es hier vorhin so gesagt, natürlich muss man auf der einen Seite Verständnis haben für die schwierige Lage in Polen und in Litauen, aber an der Grenze muss es eben dann auch menschlich zugehen. Das wiederum sehen ganz offensichtlich nicht alle so.
Mir stellt sich darüber hinaus die Frage, wir reden über, ja, im Moment ist von zwischen 4.300 und 4.500 illegalen Einreiseversuchen die Rede. Das ist ja jetzt noch nicht so hoch. Warum sind die Außenminister da so alarmiert? Ist das nicht auch gerade Wind auf den Segeln Lukaschenkos?
Naja, solche Zahlen sind natürlich erstens auch immer relativ, aber es sollen insgesamt jetzt weit mehr als mehrere 10.000 Menschen sein, die über diesen Weg nach Belarus gebracht worden sind. Wir hören, dass im Moment pro Tag 500 Menschen in Belarus noch ankommen. Und für Länder wie Litauen oder Lettland bedeutet das ein Vielfaches der Flüchtlinge oder der Migranten, die normalerweise dort ankommen. Da heißt es, wir haben keine Kapazitäten mehr, ihr müsst uns helfen. Und in Polen, Sie haben es gesagt, ist die Regierung ja ohnehin sehr restriktiv. Da ist über das Grenzgebiet vor Wochen ein Ausnahmezustand verhängt worden. Da weiß keiner so genau, was da im Einzelnen passiert. Es werden Menschen zurückgedrängt, abgewiesen. Mindestens 7 sollen an der Außengrenze ums Leben gekommen sein. Das ist eine ernste Situation. Und aus Litauen heißt es dazu, das ist eines der drängendsten Probleme. Und zwar nicht nur für uns, sondern für die gesamte EU. Da müssen jetzt Antworten her. Und eine dieser Antworten heißt jetzt ganz eindeutig noch mehr Sanktionen, noch mehr Druck auf Lukaschenko, denn der ist aus Sicht der Europäischen Union für die Lage verantwortlich.
Aus Brüssel unser Korrespondent Stefan Überbach. Vielen Dank dafür. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn ist der Dienstälteste unter seinen EU-Kolleginnen und Kollegen. Asselborn war schon im Amt, als die Vereinigten Staaten außenpolitisch von Colin Powell vertreten wurden, jenem General, der 2003 letztlich den Irakkrieg mit anzettelte oder rechtfertigte, weil der irakische Diktator Saddam Hussein angeblich über Massenvernichtungswaffen verfüge. Stimmte nicht. Powell hat seine Aussage später öffentlich bereut. Heute ist Colin Powell gestorben. Ein Nachruf von Claudia Sarre.
Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater, Großvater und einen großartigen Amerikaner verloren, schrieb Colin Powells Familie auf Facebook. Der 84-Jährige starb an einer Corona-Erkrankung, obwohl er vollständig geimpft war. Colin Powell geht in die Geschichte ein als erster schwarzer Außenminister der USA und als erster schwarzer Generalstabschef. Seine Überzeugung war, Konflikte in der Welt möglichst durch Verhandlungen und Diplomatie zu lösen.
So I've always felt strongly that you should try to solve conflicts in this world through negotiations, through diplomacy.
Colin Powells Leben war eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Er wuchs in der South Bronx, New York auf. Seine Eltern waren jamaikanische Einwanderer. Er kämpfte als Soldat in Vietnam, durchlief eine glänzende Militärkarriere und wurde 1987 erst nationaler Sicherheitsberater unter Ex-Präsident Ronald Reagan, 2 Jahre später dann Generalstabschef der US-Streitkräfte. Während dieser Zeit überwachte er nicht nur die US-Invasion in Panama, sondern auch die Invasion in Kuwait.
Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off. And then we're gonna kill it.
Später spielte der Republikaner selbst mit dem Gedanken, als US-Präsident zu kandidieren. Doch seine Frau Alma war dagegen. 2001 wurde er schließlich ins Kabinett von George W. Bush berufen, als 65. Außenminister der USA.
I am honored to be given the opportunity to return to public service as the 65th Secretary of State.
Sein guter Ruf wurde später durch einen Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat beschädigt. Um den Einmarsch der USA im Irak zu rechtfertigen, präsentierte Powell Belege für Massenvernichtungswaffen, die Bagdad gar nicht besaß.
Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
Saddam Hussein und sein Regime verbergen ihre Bemühungen, Massenvernichtungswaffen zu produzieren, sagte Powell damals. Der Vorwurf stellte sich als falsch heraus und Powell bedauerte später seine Äußerungen.
I regret it now because the information was wrong.
Innerhalb der Republikanischen Partei galt Powell als gemäßigt. Er überraschte seine Parteikollegen, als er 2008 Barack Obama als Präsidentschaftskandidaten unterstützte.
President-elect Obama did not put himself forward as an African-American president. He put himself forward as an American who happened to be black, who happened to be African.
Obama hat sich nicht als afroamerikanischer Präsident eingebracht, sondern als Amerikaner, der zufällig schwarz ist, sagte Powell damals. Zuletzt galt er als entschiedener Kritiker von Ex-Präsident Trump. Vor der Präsidentenwahl 2020 erklärte Powell öffentlich, er werde seine Stimme dem Demokraten Joe Biden geben.
I cannot in any way support President Trump this year. I'm very close to Joe Biden on a social matter and on a political matter.
Wir können Präsident Trump in keiner Weise mehr unterstützen. Ich bin sehr nah dran an Joe Biden in sozialen und politischen Dingen, erklärte er. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar brach Powell endgültig mit den Republikanern. Der frühere Präsident George W. Bush und seine Frau Laura erklärten, Powell habe dem Land herausragend gedient. Viele Präsidenten hätten seinem Rat vertraut. Colin Powell wurde 84 Jahre alt.
SWR 2 aktuell, es ist 18.23 Uhr. Facebook, Instagram und Messenger-Dienste sind Instrumente, die seit Jahrzehnten in unserem Leben sind. Die Idee dahinter war, dass Menschen einfach und über alle Grenzen hinweg am Leben anderer Menschen teilhaben können. Darum firmieren diese Dienste auch unter dem Begriff soziale Medien, auch wenn sie in großen Teilen recht fix zu asozialen Medien wurden. Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess noch beschleunigt. Wenn es um Impfen, Maskenpflicht oder Quarantäne geht, ist die Stimmung mindestens gereizt, der Ton mindestens scharf. Und dann ist die Pandemie für viele auch noch Anlass, ihre antisemitischen und oder islamfeindlichen Einstellungen in den genannten Medien zu verbreiten. Das Institut für Glaubensfreiheit und Sicherheit in Europa kommt zu dem Schluss, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit haben sich während der Pandemie erheblich verstärkt. Das Institut hat einen entsprechenden Bericht verfasst. Er heißt Pandemischer Hass, Covid-bezogener Antisemitismus und Islamophobie in den sozialen Medien. Daniel Höltgen ist Beauftragter im Europarat zur Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Als solcher hat er das Institut für seinen Bericht beraten und denselben heute auch mit vorgestellt. Wir haben mit Daniel Höltgen für das SWR2-Tagesgespräch gesprochen. Herr Höltgen, eine neue Welle von Antisemitismus und Islamophobie in den sozialen Medien. Von was für Inhalten reden wir? Was müssen sich da diejenigen, die sowas gar nicht verfolgen, vorstellen?
Es geht zum einen um Verschwörungstheorien, dass man zum Beispiel Juden dafür verantwortlich macht, die Pandemie zu verbreiten, oder dass man sagt, sie sind Teil der Impflobby, also zwei widersprüchliche Aussagen. Aber dann geht es um handfeste Menschenrechtsverletzungen. Und das ist der Grund, warum der Europarat auch an der Studie beteiligt ist und sich dafür interessiert, was man herausgefunden hat. Es geht nämlich um Anstiftung zur Gewalt. Es geht um Morddrohungen gegen Juden und Muslime und es geht auch um Holocaustleugnung. Und Letzteres ist eben nicht durch die freie Meinungsäußerung gedeckt. Das hat der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg festgestellt. Also es sind sehr, sehr harte Vorwürfe und es ist eigentlich klassische Hetze, auch Volksverhetzung, die hier geäußert wird. Und das Schlimme ist, was im Netz geäußert wird, kann dann auch auf der Straße zu Übergriffen führen.
Wer konsumiert so etwas? Wen soll das erreichen und wen erreicht es tatsächlich?
Das ist eine gute Frage. Es gibt eine Studie der Kommission, dass während der Pandemie, also im letzten Jahr, solche Botschaften millionenfach verbreitet wurden auf Twitter und auf Facebook und auch auf Telegram. Manches passiert unterschwellig. Dann liest man erst beim zweiten Durchsehen, dass es eigentlich antisemitisch ist. Aber es soll wohl Stimmung machen gegen Minderheiten. Irgendwie braucht man einen Sündenbock für die Pandemie. Und leider hat man sich wieder einmal die Juden dafür herausgesucht.
Nun haben die Inhalte nicht nur zugenommen, sondern sie sind auch weiter leicht zugänglich. Sie haben das gerade auch geschildert. Können oder wollen die Betreiberplattformen da gar nicht handeln?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir stellen ja die Forderung auf, erstens, die Regionen müssen die sozialen Medien regulieren und zweitens, die Plattformen müssen selber auch enger zusammenarbeiten, um Hass und Hetze zu bekämpfen. Und da ist auffällig, wenn man sie konfrontiert, gerade letzte Woche war eine große Konferenz in Malmö, Staats- und Regierungschefs sind aufgetreten und haben aufgefordert, haben die sozialen Medien aufgefordert, sie sollen mehr tun. Da wird gesagt, ja, das bedauern wir, dass Hass und Hetze eben im Netz immer noch präsent sind. Aber wir tun was, wir werden es bekämpfen. Aber andererseits muss man sagen, Facebook hat in Deutschland gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geklagt, nämlich gegen die Klausel, die besagt, dass illegale Inhalte und auch entsprechende IP-Adressen an das BKA, also an die Kriminalbehörden, übermittelt werden sollen. Und das zeigt eine gewisse Halbherzigkeit bei diesen Aussagen.
Was erwarten Sie von der Politik?
Ich glaube, dass mit dieser Studie und den anderen Studien, die es ja bereits gibt, die der Europäischen Kommission und aber auch dem Bericht des Europarates zum Thema Antisemitismus jetzt doch ein größeres Bewusstsein in der Politik und bei den Handelnden ist, dass jetzt endlich was getan werden muss und auch bei den sozialen Medien. Ich glaube schon, dass wir etwas in Bewegung gebracht haben und dass das dazu führen wird, dass wir in Zukunft doch Gegenmaßnahmen ergreifen.
Das Institut fordert im aktuellen Bericht, dass man antisemitische und islamfeindliche Inhalte kennzeichnen könnte oder sollte. Ist das ein realistischer Ausweg? Wäre das überhaupt durchzusetzen?
Das kann ich so nicht beurteilen. Ich glaube schon, dass man den Betreibern jedenfalls sagen muss, wenn man sie notifiziert, worum es sich handelt und weshalb ein Beitrag ja einzuordnen ist als Hass und Hetze. Und das ist vielleicht bei Antisemitismus, ich sprach es an, bei Holocaust-Leugnung relativ deutlich. Bei anderen Fragen oder Aussagen, zum Beispiel die Verschwörungstheorien, bewegen wir uns da in einer Grauzone. Aber ich glaube, die sozialen Medien müssen sich auch um die Grauzone kümmern, also auch um das, was nicht eindeutig rechtswidrig ist. Es gibt viele Inhalte, die sind nicht eindeutig rechtswidrig, aber sie sind doch letztlich sehr schädlich. Und
weil sie angetan sind, eine Stimmung zu erzeugen?
Genau, weil es eine Stimmung, eine Stimme aufgeheizt wird und weil man eben einen Sündenbock identifiziert, der für alles Schlimme verantwortlich ist.